Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die heute Nachmittag neu dazugekommen sind. Wir haben das Thema Einführung in das Buch des Propheten Malachi. Jetzt kommen wir zum Schluss dieser langen Serie über die 12 kleinen Propheten. Wir wollen auf dem Skript gerade den ersten Abschnitt angehen unter dem Titel zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Um 430 vor Christus. Wie kommt man darauf? Denn im Bibeltext von Malachi steht ja nichts, wo wir jetzt ableiten könnten, genau unter welcher Regierungszeit Malachi gewirkt hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Propheten gerade davor, Haggai und Zacharia. Aber wir können das aus folgenden Gründen ableiten. Wir sehen, was in Malachi beschrieben wird, hängt zusammen mit der Zeit Nehemias. Ein erster Punkt: in Malachi 2, Vers 8 wird gesprochen über einen Gottesdienst, der völlig verkommen war und nicht mehr würdig war. Das entspricht genau dem, was man in Nehemia 13, 29 vorfindet, über die Schlusszeit von Nehemia. Und dann haben wir das Problem der Mischehen, dass also Glieder aus dem Volk Gottes, Juden, Frauen aus götzendienerischen Völkern genommen haben. Davon wird gesprochen in Malachi 2, 11 bis 12, aber das Problem wird genau auch beschrieben in Nehemia 13, 23 bis 25. Und ein drittes Problem, Nehemia 13, Vers 10, spricht über die Treulosigkeit des Volkes in Verbindung mit den Abgaben für den Priesterstamm, so wie das von Gott im Gesetz vorgeschrieben war. Und genau dieses Problem wird in Malachi 3, 8 bis 10 angesprochen. Also das zeigt uns, da ist eine Übereinstimmung mit dieser Schlusszeit von Nehemia. Ein zweiter Punkt, der hilft zum Datieren. Wir haben ja schon gesehen, dass die Reihenfolge der kleinen Propheten nach chronologischen Gesichtspunkten vorgenommen wurde. Und zwar so, dass die Propheten so eingeordnet wurden, dass sie verschiedenen Epochen entsprechen. Wir haben unter den ersten kleinen Propheten die Epoche, als die Assyrer das Weltreich hatten. Also die assyrische Epoche. Und dann kam eine Serie von kleinen Propheten, die gehörten in die babylonische Epoche. Und schließlich am Schluss die Propheten aus der persischen Epoche. Die Perser haben Babylon erobert und von da an, nach der Rückkehr aus dem Exil in Babylon, waren die Juden unter persischer Oberherrschaft. Und das ist genau die Zeit von Haggai, Zacharia und eben von Malachi. Es ist weiter so, dass im babylonischen Talmud, im Traktat Sanhedrin 11a, Folgendes steht. Nachdem die letzten Propheten, Haggai, Zacharia und Malachi, man beachte wieder die Reihenfolge, gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war die Überzeugung da, nach Malachi hatten wir keine Schriftpropheten mehr. Keine Propheten mit Autorität, die der Bibel noch etwas hätten hinzufügen können. Und so wird also Malachi auch da dargestellt als der letzte inspirierte Prophet des Alten Testaments. Josephus Flavius, ein Priester aus Jerusalem, geboren in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts, er schreibt in einem seiner Bücher mit dem Titel Contra Appion 1,8 folgendes, dass nämlich nach der Regierungszeit von Artaxerxes, dem ersten Longimanus, das ist übrigens dieser persische König, unter dem Nehemia gewirkt hatte. Artaxerxes war König von 464 bis 423 vor Christus. Also Flavius sagt, nach Artaxerxes wurde kein Buch mehr in den Kanon aufgenommen. Und niemand hat gewagt, nach dieser Zeit noch etwas an den bestehenden Büchern zu ändern. Ich lese das mal ganz wörtlich vor. Ich habe das ausführliche Zitat mal gebracht in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel auf Seite 30. Also Flavius sagt, wir haben unter uns nicht unzählige Bücher, die keine Übereinstimmung haben und sich gegenseitig widersprechen. Wir besitzen nur 22 Bücher, welche Berichte über die ganze Vergangenheit enthalten. Da muss man natürlich beachten, dass hier Bücher zusammengestellt werden, die wir getrennt zählen. Zum Beispiel Samuel war in der hebräischen Bibel ein Buch, nicht 1. und 2. Samuel. Könige auch, nur ein Buch. Chronika, nicht 1. und 2. Chronika, sondern ursprünglich war das nur ein Buch. Und Esra und Nehemia wurden auch als ein Buch betrachtet. Ebenso die 12 kleinen Propheten, die ja traditionell immer in eine Schriftrolle, aufgeschrieben wurden. Und ich habe das auch schon erklärt, dass man in Qumran die 12 Propheten auch eben auf eine Rolle gefunden hat. Ruth wird als Anhang zu Richter angeschaut und Klagelieder als Anhang zu Jeremia. Und so kommt man dann auf 22 Bücher fürs Alte Testament. Und das entspricht natürlich schön der Zahl der 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also das nur so zwischendrin. Ich wiederhole nochmals. Wir haben unter uns nicht unzählige Bücher, die keine Übereinstimmung haben und sich gegenseitig widersprechen. Wir besitzen nur 22 Bücher, welche Berichte über die ganze Vergangenheit enthalten. Zu Recht werden sie als von Gott kommend betrachtet. 5 von ihnen stammen von Moses und beinhalten die Gesetze und die Überlieferung von der Erschaffung des Menschengeschlechts bis zu seinem Tode. 5. Mose 34. Diese Berichte umfassen einen Zeitraum von etwas weniger als 3000 Jahren. Die Zeit vom Tode Moses bis zur Herrschaft von Artaxerxes, dem König von Persien, der nach Xerxes herrschte. Xerxes ist übrigens der König, mit dem Esther verheiratet war. In der Bibel Ahasveros. Der nach Xerxes herrschte, wurde von den Propheten aufgeschrieben, die nach Moses lebten. Sie beschrieben die Ereignisse ihrer Zeit in 13 Büchern. Die übrigen 4 Bücher enthalten Lobgesänge zur Ehre Gottes und Vorschriften über das Verhalten im Leben. Unsere Geschichte ist von der Zeit des Artaxerxes an zwar auch detailliert aufgeschrieben worden. Also jetzt geht es um die Zeit nach Malachi, ja? Unsere Geschichte ist von der Zeit des Artaxerxes an zwar auch detailliert aufgeschrieben worden, aber diese Bücher haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit erlangt wie die früher geschriebenen, weil es seit jener Zeit keine genaue Aufeinanderfolge von Propheten mehr gab. Also zum Beispiel die Bücher Makkabäer sprechen ja über diese Zeit. Das sind Geschichtsbücher aus dem Judentum, die aber im Judentum nie als Gottes Wort betrachtet worden sind. Und so sagt ja übrigens auch 1. Makkabäer 9, die Zeit war so traurig, damals im 2. Jahrhundert, zur Zeit der Makkabäer, so traurig, wie es nie gewesen ist, seitdem man keine Propheten mehr hat. Eben seit Malachi. Und diese Bücher behaupten auch nicht, inspiriert zu sein, diese Apokryphen. Das waren also eben Bücher, die auch die Geschichte beschrieben haben, aber, Flavius erklärt, aber diese Bücher haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit erlangt wie die früher geschriebenen, weil es seit jener Zeit keine genaue Aufeinanderfolge von Propheten mehr gegeben hat. Wie standhaft wir an unseren Büchern festhalten, wird dadurch deutlich, was wir tun. Denn während so vielen Jahrhunderten, die seither verflossen sind, hatte niemand die Verwegenheit gehabt, wieder etwas hinzuzufügen, noch etwas wegzunehmen oder etwas zu verändern. Ja, es wird allen Juden von Geburt an zur Selbstverständlichkeit gemacht, diese Bücher als göttliche Lehren zu betrachten, darin zu verharren und, wenn es nötig ist, sogar gerne dafür zu sterben. Da beschreibt ein Jude aus dem 1. Jahrhundert die Überzeugung des Judentums. Und das ist eben in Übereinstimmung mit dem Talmud, der sagt, nach den Propheten Haggai, Zacharia, Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Nun, auf Malachi folgte die Zeit der 400 stummen Jahre oder etwa 430 stummen Jahre bis zum Kommen des Messias. Wir haben ja auch einmal einen Bibelstudientag gehabt über dieses Thema, die 400 stummen Jahre. Da gibt es auch eine CD dazu, auch ein Skript, wenn man das haben will. Nun können wir also sagen, das Buch Malachi ist Gottes feierliches Schlusswort zum Alten Testament. Es schließt gewissermaßen so feierlich das Alte Testament ab, so wie die Offenbarung feierlich das Neue Testament und damit die ganze Bibel abschließt, indem sie dann klar macht in den letzten Versen, wer von diesen Dingen etwas wegnimmt, von dem wird Gott wegnehmen, und wer etwas hinzufügt, dem wird Gott von diesen Plagen in dem Buch hinzufügen. Also die schriftliche Offenbarung ist so mit der Offenbarung endgültig abgeschlossen, aber Malachi schloss die alttestamentliche Offenbarung ab. Das Thema dieses Buches kann man so umschreiben: Gottes Liebe und Israels kaltes Herz. Der Bibeltext ist ja auf Seite 2 vollständig aufgeführt in einer Übersetzung von mir, die sehr wörtlich ist und auch die poetischen Verszeilen, wie sie im Grundtext vorhanden sind, sichtbar im Deutschen wiedergibt. Ich lese Kapitel 1, Vers 1. Das ist einfach mal der Titel. Ausspruch des Wortes des Ewigen an Israel durch Malachi. Und dann kommt die Eröffnung des Buches, Kapitel 1, Vers 2 bis 5, Gottes Liebe zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Also ganz am Schluss des Alten Testamentes nochmals diese Erklärung Gottes an sein Volk, dass er Israel liebt, trotz all der vergangenen Untreue. Und frech wird geantwortet in dieser verkommenen Zeit, worin hast du uns geliebt? Und nach diesem Prophet schweigt Gott. 430 Jahre, bis dann schließlich dieses Kind in Bethlehem geboren wird. Und die Antwort auf diese freche Gegenfrage, worin hast du uns geliebt, wird uns dann in Römer 5 so eindrücklich gegeben. Ich lese dazu, als Gottes Antwort Jahrhunderte später, worin hast du uns geliebt? Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eben auch noch Römer 5, Vers 6 dazu. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Und nochmals, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eindrücklich, diese Antwort des Neuen Testaments auf diese freche Frage ganz am Schluss des Alten Testaments. Eine Kurzzusammenfassung des Propheten Malachi kann man so umschreiben: Schon kurze Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, das war ja damals 538 vor Christus, verkam das Volk völlig. Fehlende Gottesfurcht, unwürdige Opfer, treulose Priester, Scheidungen und Mischehen kennzeichnen den unseligen oder unglücklichen Zustand des Volkes. Erweckungen halten nur für kurze Zeit an. Gott kündigt das Kommen des Messias und dessen Wegbereiter an. Er ruft zur Rückbesinnung auf das Wort Gottes, um einem zukünftigen, schonungslosen Gericht entgehen zu können. Und so haben wir also in Malachi noch die allerletzten messianischen Prophezeiungen. Die Prophezeiungen auf den kommenden Erlöser, den Messias, die ziehen sich durch das Alte Testament von 1. Mose 1 an, wie ein roter Faden hindurch. Durch das erste Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren wurden insgesamt über 300 dieser Prophezeiungen erfüllt. Und hier in Malachi finden wir also noch die allerletzten Prophezeiungen auf das Kommen des Messias. Und dann kam dieses Schweigen Gottes. Die Schriften wurden nicht mehr verändert, es wurde nichts mehr hinzugefügt, aber die bestehenden Schriften wurden abgeschrieben. Die besten Handschriften wurden im Tempel in Jerusalem aufbewahrt. Das waren die Standardvorlagen, nach denen die Abschriften immer wieder korrigiert werden konnten. Es kam das lange Warten auf den verheißenen Erlöser. Jetzt gehen wir weiter im Text von Malachi. Malachi 1, Vers 2 noch einmal. Also dies, im Zusammenhang diese Eröffnung Gottes Liebe zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder von Jakob? Spruch des Ewigen. Ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Und ich mache seine Berge zu einer entsetzlichen Wüste und sein Erbteil zu einem Wohnort für die Schakale der Wüste. Wenn Edom spricht, wir sind verwüstet, aber wir wollen die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Sie werden aufbauen, aber ich werde abreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gesetzlosigkeit und das Volk, dem der Ewige zürnt in Ewigkeit. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen, groß ist der Ewige über das Gebiet Israels hinaus. Gott sagt, er liebt Israel. Und er sagt, ich habe Jakob geliebt, Esau aber gehasst. Jetzt könnte man darin eine Bestätigung der Verwerfungslehre sehen. Die Verwerfungslehre ist das, was die extremen Calvinisten, die noch weiter gegangen sind als Calvin, gelehrt haben und lehren. Sie sagen nämlich, Gott hätte gewisse Menschen erwählt, um errettet zu werden, und andere Menschen hat er verworfen, dass sie nicht errettet werden sollen. Und da kann man dann zitieren, ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Aber jetzt muss man bedenken, wann hat Esau gelebt und Jakob? Das war ja weit, weit, weit über 1500 Jahre hinaus. Wir sind hier jetzt um 430 beim letzten Propheten. Das Leben dieser Menschen war schon längst vorbei. Und auch ihre Gnadenzeit, Gott gibt jedem Menschen Gnadenzeit auf dieser Erde, denn 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber wenn das Leben abgeschlossen ist, dann ist garantiert keine Möglichkeit mehr für eine Umkehr. Im Jenseits gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr. So wie das Buch Prediger sagt, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und der Herr Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Nur auf der Erde. Im Jenseits gibt es keine Sündenvergebung mehr. Aber eben das Leben dieser beiden war abgeschlossen und Esau hat sich gegen die Gnade Gottes entschieden. Wir lesen in Hebräer 12 diese tragische Stelle. Aber man muss aufpassen, tragisch bedeutet ja normalerweise das Schicksal eines Menschen, für das er nichts kann. Aber in dem Sinn ist es nicht tragisch, sondern es ist tragisch, einfach schrecklich, ein Mensch, der sich selber so gegen die Gnade entschieden hat. Hebräer 12, Vers 16, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass ihr auch nachher, als ihr den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte. Was suchte er mit Tränen? Es gibt Bibelübersetzungen, da meint man, ja, er suchte die Buße mit Tränen. Nein, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte, das ist gemeint, ihn den Segen. Ja, kann jemand sagen, ja, aber im griechischen Text ist eben Segen und Buße beides das gleiche Geschlecht und darum könnte sich das beziehen auf Buße oder es könnte sich beziehen auf Segen. Ja, aber dann muss man das Alte Testament beiziehen. Der Hebräerbrief bezieht sich ja auf die Stelle zurück, nachdem Esau festgestellt hat, sein Vater hat Jakob gesegnet und nicht ihn. Und da hat er geweint und hat geschrien, er möchte auch einen Segen haben. Aber es geht nicht darum, dass er die Buße gesucht hätte. Er sucht den Segen unter Tränen. Und hier erklärt der Hebräerbrief, für die Buße fand er keinen Raum. Und so ist Esau ein Ungöttlicher gewesen, der die Gnade verschmäht hatte und darum dieses Urteil, also lange nachdem diese beiden Personen abgelebt sind, ja, den Jakob habe ich geliebt, nicht weil er so ein toller Mensch war. Er war ein Mensch, der so viele Ränke gemacht hat in seinem Leben, aber er hat Buße getan. Und Gott hat ihn schließlich an den Punkt geführt, wo er ihn haben wollte. Man denke an den alten Jakob, der über dem Stab anbetet. Und sogar den Pharao, die Nummer 1 der Welt, segnet. Obwohl der Hebräerbrief, Kapitel 7, sagt, ohne Widerspruch wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Also der Bauer aus Kanaan wusste, dass er eine höhere Position hat als die Nummer 1 der Welt, der Pharao von Ägypten. Ja, eben weil dieser Mann die Gnade Gottes angenommen hat. Und darum sagt Gott, ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Jakob hat ihm dann schon noch einen Segen gegeben. Aber dieser Segen war eigentlich ein Fluch. Und zwar heißt es in 1. Mose 25, ich meine natürlich 1. Mose 27, da haben wir den Segen in Anführungsstrichen in Vers 39. Da antwortete sein Vater Isaak und sprach zu ihm, zu Esau, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Und von deinem Schwerte wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Also er kündigt ihm an, nicht ein verheißenes Land, das von Milch und Honig fließt, sondern fern vom Segen und der Fruchtbarkeit wirst du wohnen. Und so hat Esau später Wohnsitz genommen im heutigen Südjordanien, im Land Edom. Und seine Nachkommen haben dort ein Reich aufgebaut. Dazu gehört ja auch die Felsenstadt Petra. Das ist eine Wüstenlandschaft. Und nun heißt es aber hier in Malachi 1, Vers 3b, und ich mache seine Berge zu einer entsetzlichen Wüste und sein Erbteil zu einem Wohnort für die Schakale der Wüste. Ich habe hier erklärt, der Ausdruck zu einer entsetzlichen Wüste ist im Hebräischen Shemama. Das ist eine Wüste, die beim Betrachter Entsetzen auslöst. Nicht wahr? Es gibt verschiedene Wörter für Wüste im Hebräischen. Gerade in den nächsten Verszeilen kommt das Wort Midbar vor. Midbar ist eine Wüste, in der man Kleinvieh weiden lassen kann. Denn Midbar kommt von dem Wort Hidvir, ernähren, füttern. Und so kann also auch die Wüste Judäa, kann man nicht nennen eine Shemama, eine entsetzliche Wüste, sondern es ist eine Wüste, wo man Kleinvieh eben aufziehen kann, wo man Nahrung findet für Schafe und Ziegen. Aber eine solche Wüste war Edom von Alters her. Aber Gott kündigt hier an, ich mache diese Wüste zu einer entsetzlichen Wüste. Das heißt zu einem zerstörten, kaputten Land, das beim Betrachter Entsetzen auslösen wird. Und das ist unabänderlich. Vers 4, wenn Edom, also die Nachkommenschaft von Esau, spricht, wir sind verwüstet, aber wir wollen die Trümmer wieder aufbauen. So sagt Gott, es geht nicht, dann werde ich wieder abreißen. Man wird dieses Gebiet nennen, Gebiet der Gesetzlosigkeit und das Volk, dem der Ewige zürnt in Ewigkeit. Dieses endgültige Gericht über Edom wird an in vielen prophetischen Abschnitten beschrieben. Zum Beispiel im Buch Obadja. Dieses Gericht dort ist noch zukünftig. Es zeigt, dass Bundesgenossen von Edom in der Endzeit sich gegen Edom wenden werden, um es zu verwüsten und auszurauben. Dann kann man für sich lesen Hesekiel 35 und 36, spricht auch über diese zukünftige Totalverwüstung. Und ich möchte jetzt noch zitieren aus Jesaja 34. Ganz, ganz eindrücklich, was dort steht. Könnte man ein Buch schreiben mit dem Titel Die Zukunft Jordaniens? Ja, man müsste lesen Jesaja 34 im ganzen Zusammenhang, aber ich nehme ein paar Verse daraus heraus. Vers 5. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert. Siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Das Schwert des Herrn ist voll Blut. Und so weiter, dann Vers 8. Denn der Herr hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Und da muss man ja bedenken, Zion, das ist der Tempelberg. Wer hat damals 1948 den Tempelberg erobert, die jüdische Gemeinschaft in der Altstadt von Jerusalem umgebracht oder vertrieben? Den Tempelberg an sich gerissen, das war Jordanien, zusammen mit seinen Freunden Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen. Das ist die Rechtssache von Zion, die Gott eben hier erwähnt. Und noch heute fordert eben die arabisch-muslimische Welt, dass die Juden Zion wieder zurückgeben müssen. Und sie wollen die ganze Ostjerusalem als Hauptstadt eines Palästinenserstaates. Sie wollen den Juden den Tempelberg wieder wegnehmen. Also hier sagt Gott, es gibt einen Tag der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Vers 9. Und Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und sein Staub in Schwefel. Und sein Land wird zu brennendem Pech Tag und Nacht. Erlischt es nicht, ewiglich steigt sein Rauch empor. Von Generation zu Generation liegt es verödet. Für immer und ewig zieht niemand hindurch. Und Pelikan und Igel nehmen es in Besitz und Eul und Rabe wohnen darin. Und er zieht darüber die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Das ist übrigens noch interessant, diese beiden Ausdrücke Öde und Leere ist im Hebräischen Tohu und Bohu. Das erinnert an 1. Mose 1, Vers 2. Vaharetz haita tohu vavohu. Und die Erde war Wüstheit und Leere. Und ich gehe weiter. Vers 12. Seine Edlen, keine sind da, welche das Königtum ausrufen. Und alle seine Fürsten sind zu nichts geworden. Und in seinen Palästen schießen Dornen auf, Nesseln und Disteln in seinen Burgen. Und so weiter. Und dann noch Vers 16. Forschet nach im Buch des Herrn und leset, es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Und er selbst hat ihnen das Los geworfen und seine Hand hat es ihnen zugeteilt mit der Messschnur. Ewiglich werden sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht darin wohnen. Also da wird von Generation zu Generation wird hier brennendes Pech aufsteigen, Tag und Nacht erlischt es nicht, ewiglich steigt sein Rauch empor, Vers 10. Das ist die Parallele zu Malachi 1. Und ihr werdet sprechen, groß ist der Ewige über das Gebiet Israels hinaus. Gott ist nicht ein Lokalgott, wie die Götter der Heiden. Das sind, normalerweise sind das Götter von bestimmten Orten und Gebieten, aber der Ewige, der Gott der Bibel, ist der Gott über alles. Jetzt kommen wir zu dem ersten Hauptteil. Das war nur die Eröffnung, die Einleitung, kann man sagen. Jetzt kommt der erste Hauptteil mit dem Titel Ermahnungsbotschaft, Kapitel 1, 6 bis 2, 16. Der zweite Hauptteil beginnt dann in Kapitel 2, Vers 17. Das ist die Verheißungsbotschaft bis zum Schluss. Aber diese beiden Hauptteile, Ermahnungsbotschaft und Verheißungsbotschaft, die zerfallen in verschiedene Unterabschnitte. Also dieser erste Teil, Ermahnungsbotschaft, hat drei Unterabschnitte. Erstens Verurteilung der Opfer, Kapitel 1, 6 bis 14. Dann zweitens Verurteilung der Priester, 2, 1 bis 9. Und drittens Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen, 2, Verse 10 bis 16. Jetzt lesen wir also in der Ermahnungsbotschaft Verurteilung der Opfer, 1, Vers 6 bis 14. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich aber Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Spricht der Ewige der Heerscharen zu euch, den Priestern, den Verächtern meines Namens. Aber ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr bringt auf meinem Altar unreines Brot. Aber ihr sagt, womit haben wir dich verunreinigt? Durch euer Sprechen, der Tisch des Ewigen, er ist verächtlich. Und wenn ihr darbringt, Blindes, um zu opfern, nichts Böses ist es. Und wenn ihr darbringt, Lahmes und Krankes, nichts Böses ist es. Bringe es doch deinem Landpfleger. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder wird er dein Angesicht erheben? Spricht der Ewige der Heerscharen. Und nun fleht doch das Angesicht Gottes an, damit er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist dies geschehen. Wird er euer Angesicht erheben? Spricht der Ewige der Heerscharen. Dass doch jemand unter euch sei, der da schlösse die Tore, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich in Flammen setzt. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Ewige der Heerscharen. Und euer Speisopfer nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand. Doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert werden, wird meinem Namen dargebracht werden, und zwar reines Speisopfer. Denn groß wird sein mein Name unter den Nationen, spricht der Ewige der Heerscharen. Und jetzt kommt plötzlich ein Abschnitt, der nicht mehr poetisch ist. Prosa. Darum merkt man, es ist ganz anders gedruckt, nicht mehr in Verszeilen. Aber ihr entweiht ihn, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen verächtlich ist sein Essen. Und ihr sagt, siehe, welch eine Mühsal. Ihr blast ihn an, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ihr bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke. Und so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich sie wohlgefällig von eurer Hand annehmen, spricht der Ewige. Und verflucht sei, wer betrügt, während ein männliches in seiner Herde ist. Und wer gelobt und dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Und jetzt wird es wieder klar poetisch. Doch ich bin ein großer König, spricht der Ewige der Heerscharen. Und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Also wir sehen hier schreckliche Missstände unter dem jüdischen Volk. Da um 430 vor Christus. Was mal auffällt ist, es gibt keine richtige Ehrfurcht vor Gott. Und Gott erklärt, es ist doch unter den Menschen ganz normal, Vers 6, ein Sohn soll den Vater ehren. Und ein Knecht seinen Herrn. Und jetzt sagt Gott, ja, aber ich als Gott, als Erschaffer aller Menschen, bin doch Vater. In diesem Sinn wird Gott nämlich im Alten Testament Vater genannt, wiederholt. Ich lese nur mal aus Jesaja. Jesaja 64, Vers 8. Und nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Sehen wir, dieser Name für Gott, unser Vater, das ist nicht etwas Neutestamentliches. Das ist schon alttestamentlich. Aber es ist klar gemeint, Gott als der Erschaffer aller Dinge. Der Erschaffer der Menschen und natürlich der Urheber des verheißenen Volkes Israel. Und darum, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Bildner. Wir sind das Werk deiner Hände. In diesem Sinn wird Gott im Alten Testament Vater genannt. Und wenn der Herr Jesus seine Jünger lehrt in Matthäus 6 zu beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, so ist das nicht jetzt ein typisch neutestamentliches christliches Gebet, sondern es ist genau so, wie man im Judentum betet. Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln, das findet man auch im Judentum, auch im Talmud kommt das so vor. Also Gott stellt sich so vor, ich bin Vater, aber wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Ihr seid meine Diener, aber ihr habt keine Ehrfurcht vor mir. Ich muss vielleicht hier noch ergänzen, aber der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Im Neuen Testament, in Markus 14, in seinem Gebet in Garten Gethsemane, findet man das, Abba, Vater. Und Abba, hat man im Judentum gelehrt, soll man Gott nicht anbeten. Also man kann alle jüdischen Gebetsbücher durchgehen, man wird nie finden Abba als Anrede für Gott. Die Rabbiner haben gesagt, das ist zu intim. So können wir Gott nicht ansprechen, denn Abba heißt eben, ist zärtlicher als Vater. Es ist Papa. Avinu, unser Vater, das geht. Aber die Rabbiner haben gelehrt, man soll auch Gott nicht nennen Avi, mein Vater, im Gebet. Sondern man soll Gott, auch wenn man alleine betet, immer Avinu nennen, unser Vater. Und genauso sagt der Herr Jesus, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe sie zu. Und dann erklärt er, wie man beten soll, unser Vater, der du bist in den Himmel, nicht mein Vater. Also, da ist ein Unterschied, nicht Abba und nicht mein Vater. Aber wir sehen, der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Und in so vielen Stellen nennt er ihn mein Vater. Und das war immer schockierend für diejenigen, die ihn hörten. Mein Vater! Wer darf Gott so nennen? Und man hat verstanden, was das bedeutet. Wenn der Herr Jesus sagte, Avi, schlagen wir mal auf, Johannes 5, da sind wir in Jerusalem, nach der Heilung des Gelähmten bei den Teichen Bethesda. Johannes 5, Vers 18, darum nun suchten die Juden, noch mehr ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, wie sie meinten, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Also für sie war klar, wenn jemand Gott nennt, mein Vater, dann ist er nicht ein Mensch wie alle anderen, sondern dann macht er sich Gott gleich. Aber der Herr Jesus hat sich Gott nicht gleich gemacht, er ist der ewige Sohn Gottes. Der Gott von Ewigkeit her kannte als Avi, mein Vater. Und er war der einzige Sohn. Es gab nicht noch andere Söhne. Darum steht auch in Sprüche 30, Vers 4. Weißt du den Namen Gottes? Weißt du seinen Namen und den Namen seines Sohnes? Der Name seines Sohnes, das macht deutlich, Gott hat einen Sohn, aber nur einen. Ich sage nicht, wenn ich, sagen wir, von meinem zweiten Sohn spreche, mein Sohn hat gesagt. Ja, weil ich drei Söhne habe. Da kann ich nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, da muss ich sagen, mein Ältester hat gesagt oder mein Mittler hat gesagt oder der ganz Kleine da hat gesagt. Ja, aber kennst du den Namen seines Sohnes? Das ist der eingeborene Sohn. Und so ist der Herr Jesus von Ewigkeit her der Sohn Gottes in Gemeinschaft mit dem Vater und er ist Gott gleich. Das haben die verstanden. Wenn er Gott nennt Avi, dann ist er Gott gleich. Und sie haben das als Lästerung angesehen, weil sie ihn nicht als den ewigen Sohn Gottes erkannt haben. Und der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat uns gezeigt, wer der ewige Vater ist. Das ist das Thema im Johannesevangelium. Und darum wird Gott so oft Vater genannt im Johannesevangelium. Aber es geht da jetzt nicht um Gott als den Schöpfer, sondern es geht um den ewigen Vater des ewigen Sohnes. Und der Herr Jesus spricht dann in Johannes 17 zum Vater, als die Schatten von Golgatha schon auf ihn gefallen waren. Und er sagt, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er sagt, ich möchte, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und dann sagt er, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und so ist der Herr Jesus in diese Welt gekommen. Und die Seinigen, die in der Welt waren, sein eigenes Volk, die Masse hat ihn nicht erkannt. Aber, sagt Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes nennt im Johannesevangelium nie die Gläubigen Söhne Gottes. Das tut der Apostel Paulus in Römer 8. Aber weil Johannes ganz speziell den ewigen Sohn zeigt, spricht er im Johannesevangelium von den Gläubigen und auch in seinen Briefen immer von den Kindern Gottes. Aber das heißt, diejenigen, die den Herrn Jesus aufgenommen haben und durch ihn den Vater erkannt haben, die dürfen jetzt auch diese Beziehung zum ewigen Vater haben. Aber sie sind nicht auf der Stufe des ewigen Sohnes. Sie sind Kinder Gottes, während er der ewige Sohn ist. Aber sie dürfen Gott nun kennen, so wie der Herr Jesus Gott von Ewigkeit hier kennt. Und darum, Galater 4 und Römer 8 sagen, durch den Geist der Sohnschaft dürfen wir Gott nennen, Abba, Vater. Aber was man nirgends findet, auch im Neuen Testament nicht, dass die Erlösten den Vater nennen, mein Vater. Aber, ja, aber mein Vater, das ist wirklich die Ausdrucksweise des Herrn Jesus, der Gott gleich ist. Ja, das war nur so ein Exkurs eben zu dem, wie Gott hier Vater genannt wird. Und übrigens kommt das dann wieder in Kapitel 2, Vers 10. Ich lese gerade dort, da fragt das Volk selber, haben wir alle nicht einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund mit unseren Vätern entweihen? Sehen wir auch da wieder, wir einen Vater? Und die nächste Verszeile macht klar, ein Gott, der uns erschaffen hat. Vater im Sinn von Schöpfer. Aber das, was wir kennen dürfen, auf der Grundlage des Neuen Testaments, das ist eine Beziehung, die Beziehung, die im Judentum möglich war, unendlich übersteigt. Und das zu entdecken und zu wertschätzen, das lohnt es sich. Nun also sagt Gott, keine Ehre da als Vater, keine Ehrfurcht als Herr. Und wie nennt Gott sich hier? Vers 6. Spricht der Ewige der Heerscharen zu euch. Das ist der typische Name Gottes in Malachi. Ich habe das unter dem Titel, Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Da steht unter Punkt 3, nein, unter Punkt 5, 24 Mal der Ewige der Heerscharen. Hebräisch Adonai Zvaot. Der Ewige der Heerscharen, also im Hebräischen eigentlich Yahweh, das heißt der Seiende, der Unwandelbare. Und Zvaot ist die Mehrzahl von Zava, Armee, Heer. Und darum also der Ewige der Heerscharen. Das Wort Zvaot wird in der Bibel benutzt für die Sternenheere des Weltalls. Und in der modernen Zeit hat man ja im 20. Jahrhundert entdeckt, die Milchstraße, die man so als weißes, nebliges Band manchmal sehen kann am Himmel, das ist ein riesiges Sternensystem, eine Spirale, die sich dreht, und zu der gehören wir auch, mit etwa 200 Milliarden Sterne. Und dann hat man im 20. Jahrhundert entdeckt, ja, aber wir sind natürlich lange nicht das einzige Spiralsystem. Es gibt noch weitere. Und heute ist man so weit, dass man sagt, also was man mit Hubble gesehen hat, muss man rechnen mit etwa 100 Milliarden solchen Galaxien, a je 100 Milliarden Sternen. Und wenn Gott sich nennt, ich bin der Herr der Heerscharen, dann heißt das, ich bin der Herr, der all diese Sterne, das ganze Weltall in seiner Hand hält. Und was ist dann die Erde? Ein Nichts. Und die entferntesten Galaxien, die man mit dem Hubble-Teleskop gesehen hat, die werden auf eine Distanz geschätzt von Abermilliarden Lichtjahren. Also wo theoretisch das Licht von dort bis hierher Milliarden von Jahren zurücklegen müsste. Obwohl es in der Sekunde 300.000 Kilometer saust. Theoretisch, denn das musste ja von Anfang der Schöpfung nicht so geschehen. Gott hat ja alles erschaffen. Aber, und auch, dass man es sehen kann, hat er so gemacht. Aber das zeigt, es ist absolut unvorstellbar, übersteigt jegliche menschliche Vorstellung. Und das zeigt uns, wie groß dieser Gott ist, der Ewige der Heerscharen. Nun wird aber dieser Ausdruck Zvaot auch gebraucht in der Bibel für die Armeen der Engel. Und wir lesen in Offenbarung 5 zum Beispiel von Hunderten von Millionen von Engeln, die um den Thron Gottes stehen und anbeten. Aber dieser Gott ist der Gott, der die ganze Engelwelt in seiner Hand hat und sie sind ihm untertan. Auch die gefallenen Engel müssen ihm gehorchen, auch der Satan. Gott steht über allem. Und wir sehen auch in Hiob 1, wie Satan auch immer wieder vor Gott erscheint, vor seinem Thron. Und er kann nicht handeln außerhalb des Bereiches, den der Herr ihm zulässt. Das ist der Herr der Heerscharen. Weiter wird Zvaot oder Zava gebraucht auch für die Armeen des Volkes Israel. Das heißt, es ist der Gott, der auch die Militärschlagkraft Israels in seiner Hand hat. Und der Ausdruck wird auch gebraucht für die Armeen der Völker in der ganzen Welt. Das heißt, Gott hat auch alle Armeen, selbst der gottlosen Völker, in seiner Hand. Und sie können nur in dem Rahmen handeln, wie Gott es zulässt. Das zeigt Gottes Souveränität und Autorität, wie er über allem steht. Und wenn es hier geht, dass Gott diesen Menschen sagen muss, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehrfurcht? Dann stellt er sich vor, spricht der Ewige der Heerscharen. Also wir müssen wirklich über diesen Namen Gottes nachdenken, damit wir einen Eindruck von der Größe Gottes bekommen. Und dann wird klar, wenn es ganz am Schluss dieses Abschnittes heißt, in Vers 12, in den letzten drei Zeilen, doch ich bin ein großer König, spricht der Ewige der Heerscharen. Und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Also es zeigt, wie groß dieser Gott ist. Und er hat Israel auserwählt und aus Israel einen Stamm, speziell, um ihm Opfer des Dankes und des Lobes darzubringen. Aber er sagt, was ihr mir darbringt, das ist so hässlich und schäbig. Und ihr verachtet das. Er sagt sogar zu den Priestern in Vers 6, sie seien Verächter seines Namens. Sie realisieren gar nicht mehr, wie groß Gott ist. Und ist das nicht gerade ein Problem in der heutigen Zeit, dass dieses Bewusstsein der Majestät, Größe und Erhabenheit und der Souveränität bedeutet, Gott kann handeln, wie er will. Und er kann auch das Böse gebrauchen, um seine guten Pläne letztlich auszuführen. Damit gilt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Dass diese Erhabenheit Gottes so wenig gesehen wird. Und das ist der Vorwurf hier. Und sie merken es nicht mal. Es heißt hier in Vers 6 am Schluss, aber ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Sie sind gar nicht bewusst. Wo ist das Problem, sagen sie? Das ist auch nun etwas ganz Typisches, dieser Ausdruck. Immer wieder kommt das in Malachi, aber ihr sagt, aber ihr sagt. Wir haben das schon gehabt in Vers 2. Nicht wahr? Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 3 habe ich geschrieben, 12 Mal kommt dieser Ausdruck vor und ihr sagt, oder je nach Zusammenhang kann man dann auch übersetzen, den gleichen Ausdruck, aber ihr sagt. Hier habe ich alle 12 Stellen aufgeführt. Und dann gibt es aber zu diesen 12 Stellen noch Kapitel 1, 8, 2, 17b und 3, 14, wo man auch nochmals sieht, wie das Volk zitiert wird, wie es etwas spricht. Das ist also ganz typisch. Gott spricht und die Menschen sprechen auch, aber ganz unverschämt. Sie sprechen über Gott, aber in so unwürdiger Weise. Und nun haben wir hier weiter in Vers 7 wieder ein Aber ihr sagt. Gott sagt, ihr bringt auf meinen Altar unreines Brot. Aber ihr sagt, womit haben wir dich verunreinigt? Und Gott erklärt, ihr verachtet den Altar des zweiten Tempels in Jerusalem und ihr findet das gar nicht wichtig, was hier Gott dargebracht wird. Ihr verachtet das eigentlich. Und man bringt blinde Tiere, man bringt lahme und kranke Tiere. Warum? Ja, weil man weiß, das Gesetz Mose sagt doch, man müsse Opfertiere bringen. Ja, sie machen das. Aber wenn sie sich dann so überlegen, zu Hause im Stall, was soll ich jetzt in Jerusalem darbringen? Ist doch toll, ich habe da noch ein krankes Schaf. Dem kann ich sowieso nichts anfangen. Dann opfere ich das. Nun, was heißt das für uns übertragen? Man bringt Gott das, was man eh nicht unbedingt braucht. Aber Gott ist nur zufrieden mit dem Besten. Wir sehen schon bei Abel, bei diesen ersten Opfern, die ein Mensch dargebracht hat, finden wir, wie er von den Erstlingen der Herde brachte. Er brachte das Vorzüglichste, weil es ja ein Hinweis sein sollte auf den einzigen Sohn Gottes, den Gott einmal uns geben würde. Und so wollte Gott, dass man ihm nur das Beste bringt. Aber sie haben einfach gerade das gebracht, was sie nicht mehr brauchen. Und wie wird das kommentiert? Vers 8. Und wenn ihr da bringt, Blindes, um zu opfern, dann sagen sie, nichts Böses ist es. Und wenn ihr da bringt, Lahmes und Krankes, nichts Böses ist es. Und dann sagt Gott, ja, geht doch mal zum Landpfleger, zu eurem Führer. Schon Nehemia wurde ja ein Landpfleger genannt. Ja, darf man ihm als Geschenk ein blindes Tier bringen? Das würde er doch nie akzeptieren. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder wird er dein Angesicht erheben? Ich habe in der Fußnote geschrieben, das Niederfallen aufs Angesicht drückt tiefste Unterwürfigkeit aus. Das Aufheben des Angesichts durch die geehrte Person drückt Wohlgefallen und Annahme aus. Also, wenn man einem Landpfleger in Juda eben ein krankes Tier bringt, so als Geschenk für ihn auf den Essenstisch, dann sich verbeugt vor ihm, dann wird er doch nicht kommen und sagen, nein, muss da nicht niederknien, komm, steh auf, ich, ich habe Freude daran, was du mir da bringst. Aber Gott sagt, oder wird er dein Angesicht erheben, spricht der Ewige der Heerscharen. Und jetzt kommt ein Gebet, das Malachi dem Volk zeigt, wie sie vor ihn kommen können. Und nun fleht doch das Angesicht Gottes an, damit er uns gnädig sei. Jetzt müsst ihr ins Gebet. Das kann eine Wende bringen in dieser schlimmen Situation, wo ihr nicht mal merkt, wie schlecht es ist. Es ist ganz parallel mit den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Das letzte Sendschreiben ist das Sendschreiben an Laodicea. Und die merken auch nicht, dass es ein Problem gibt. Sie sagen, ich bin reich und bin reich geworden. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du der Arme und Jämmerliche bist und blind und bloß. Ich rate dir, von mir Augensalbe zu kaufen, damit du sehen kannst. Und ganz besonders schlimm, in Offenbarung 3, Vers 20 sagt der Herr Jesus, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Abendbrot essen. Das heißt also, der Herr Jesus ist draußen und sie merken es nicht mal. Ich weiß, der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 20, wo er zum zweiten Mal und letzten Mal in den Evangelien ausdrücklich über die Gemeinde spricht, mit dem Namen Ekklesia. Zuerst in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde gründen. Und dann Matthäus 18, Vers 20 sagt er, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also so steht es wörtlich, nicht in meinem Namen, sondern zu meinem Namen hin. Das heißt, der Herr Jesus und seine Herrlichkeit, seine Person ist das Zentrum. Es geht um ihn und nicht um uns. Dann sagt der Herr, dann bin ich in ihrer Mitte. Aber die in Laodicea kamen zusammen und sie haben Gottesdienste gehalten, gefeiert und sie merkten nicht mal, dass der Herr nicht da ist. Das ist katastrophal. Man feiert und merkt, der Herr ist gar nicht da. Merkt man nicht. Und so war das auch mit diesem Volk. Die merken gar nicht, wo das Problem ist. Aber hier erklärt Malachi, ihr könnt den Herrn, ihr könnt Gott anflehen und so seine Gnade bekommen. Und dann wird in Vers 10 gesagt, dass doch jemand unter euch sei, der da schlösse die Tore, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich in Flammen setzt. Das bedeutet, ich habe da in Vers 8, in Fußnote 8 geschrieben, das heißt, schließen, die Tore zum inneren Tempelvorhof mit dem Altar. Also es wäre doch nur jemand unter euch, der würde endlich mal den Tempel zumachen. So kann man nicht weitermachen. Wir haben im Neuen Testament ein Beispiel, wo so der Tempel plötzlich geschlossen wurde. Aber das ist nicht gerade eine großartige Geschichte. Das ist in Apostelgeschichte 21, kann man das nachlesen. Da war der Apostel Paulus im Tempel. Und dann haben Leute, die ihn in der Türkei, in Kleinasien, mal gesehen haben, plötzlich gesagt, ah, das ist jetzt dieser Verführer, der Abfall predigt überall. Und da haben sie gesagt, er hat Heiden in den heiligen Bereich des Tempels hineingeführt, über die Zwischenwand der Umzäunung hinaus. Und da sind sie auf ihn losgestürzt und wollten ihn gleich im Tempelbezirk umbringen. Und danach sind ja die Römer, die Armee aus der Burg Antonia, hat interveniert und konnte Paulus retten. Und danach liest man in der Apostelgeschichte, dass da vorzeitig die Tempeltore geschlossen wurden. Denn man hat jetzt den Tempel als unrein angeschaut. Ja, unrein. Wer hat Unreinigkeit gebracht? Die haben gesagt, er hat Heiden in den Tempel hineingebracht. Und Lukas erklärt dort, sie haben ihn eben kurz zuvor mit einem Griechen in der Stadt gesehen. Also der hat spaziert mit einem Nichtjuden in der Stadt und schon heißt es, er hat Heiden in den heiligen Bereich hineingeführt. Aber das ist noch ein bisschen zu wenig aufregend. Einen Heiden, da haben sie noch frisiert auf Mehrzahl. Oder? Er hat Heiden, Griechen, in den Tempel hineingeführt. Und Mehrzahl ist dann zwei und mehr. Also so verlogen, so falsch. Und dann will man so tun, ah, und wir halten uns jetzt eben an die Ermahnung von Malachi. Die Tore werden geschlossen, der Tempel ist unrein geworden durch diesen bösen Paulus. Ja, das ist eben ein negatives Beispiel, aber hier sagt Gott, bei dieser Art von Gottesdienst, da sollte man nicht weiterfahren, da sollte man mal stoppen. Und zuerst wirklich die Beziehung zum Herrn in Ordnung bringen. Und Gott sagt ganz klar, ich habe kein Gefallen an euch, Vers 10, spricht der Ewige der Heerscharen, dieser Gott, der das ganze Weltall in der Hand hat. Und euer Speisopfer nehme ich nicht wohlgefällig an aus eurer Hand. Und dann spricht Gott eine Prophetie aus für das tausendjährige Reich. Wenn einmal die Völker der Welt den Herrn erkennen werden, auf der ganzen Erde, so wie es auch schon in Jesaja 11 heißt, dass die Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und so sagt Gott hier in Vers 11, doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. Sogar unter den Völkern, die nicht so bevorrechtigt waren wie ihr, werde ich einmal solche haben, die werden mir wohlgefällig Anbetung bringen in der ganzen Welt. An jedem Ort wird geräuchert werden, wird meinem Namen dargebracht werden, und zwar reines Speisopfer, denn groß wird mein Name unter den Nationen sein, spricht der Ewige der Heerscharen. Das wird so geschehen im tausendjährigen Reich, wenn dann diese unzählbare Schar aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen, wie das steht in Offenbarung 7, durch die große Drangsal gehen wird, zum Glauben kommen wird in dieser Zeit, um dann ins tausendjährige Reich zu gehen. Aber wir erleben heute eine Vorerfüllung davon. Und zwar in der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes wird ja im Alten Testament nicht preisgegeben. Das war ein Geheimnis, sagt Paulus in Epheser 3, Vers 5. Das war in früheren Generationen, in früheren Zeitaltern verborgen, das Geheimnis von dem Leib Christi. Und das ist erst jetzt den Aposteln geoffenbart worden durch den Geist. Also das, was wir heute erleben, die Gemeinde, das ist ja eigentlich etwas, das genau in diese Zeit hineinfällt, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das Alte Testament hat vorausgesagt, wenn der Messias kommt als Leidender, wird sein Volk ihn verwerfen. In der Folge wird es über die ganze Welt zerstreut werden. Und dort ständig über alle unter allen Völkern verfolgt werden. Aber dann am Ende der Zeiten wird es zurückkehren aus allen Ländern in das Land ihrer Väter und dann wird der Messias wiederkommen als König. Und diese Zwischenzeit wird ausdrücklich im Alten Testament gesagt, wird eine lange Zeit sein. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Das waren diese 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes. Aber jetzt sehen wir, wie sie zurückkommen. Aber nun, im Alten Testament wird nicht gesagt, womit Gott dieses füllt, diese lange Zwischenzeit. Und da genau da hinein fällt das Geheimnis der Gemeinde. Das Paulus im Epheserbrief und anderen Briefen geoffenbart hat. Und diese Gemeinde, erklärt Epheser 3, besteht eben aus Heiden, die zum Glauben gekommen sind, und die mit gläubigen Juden zu einem neuen Volk vereinigt sind. Und da gilt nun anderes. Der Herr Jesus sagte andeutend schon gegenüber der Samariterin am Brunnen in Johannes 4, ich möchte das aufschlagen, Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich war, diese Frau hatte gefragt, wo sollte man eigentlich anbeten? In Samaria, da auf dem Berg Gerizim, wie die Samariter, oder auf dem Berg Zion in Jerusalem, so wie die Juden. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Also da kündigt der Herr Jesus an, diese neue Zeit mit den wahrhaftigen Anbetern, die nicht mehr an Jerusalem gebunden sind, auch nicht an den Berg Gerizim, sondern die weltweit den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Das heißt übrigens, in Geist und Wahrheit heißt mit einem geordneten Leben. Der Herr Jesus hat dir gesagt, ruf mal deinen Mann. Also, ich habe keinen Mann. Dann sagt der Herr Jesus, 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das war ihr Partner. Das war nicht ihr Mann. Und der Herr hat das auch nicht als Mann, als Ehemann anerkannt. Das war ihr Partner. Das ist nicht dein Mann. Und dann spricht er über die Anbetung in Geist und Wahrheit. Das heißt, dass Menschen, die ihr Leben, ihr vergangenes Leben vor Gott geordnet haben, die sollen kommen und anbeten. Auf der ganzen Welt. Und so ist das eigentlich schon heute, ist das eine Realität geworden, obwohl der Vers da, Malachi 1, Vers 11, sich aufs tausendjährige Reich bezieht. Und es wird dann wörtlich so sein, dass diese Nationen räuchern werden und Speisopfer darbringen werden. Aber das Neue Testament sagt uns in 1. Petrus 2, dass wir Gott geistliche Schlachtopfer darbringen. Das heißt also keine Tiere, keine Speisopfer aus Mehl, sondern geistliche Schlachtopfer durch Jesus Christus, wohlgefällig durch Jesus Christus. Das heißt also, wir sprechen in der Anbetung zu dem Vater über seinen Sohn Jesus Christus und über all das, was wir in seinem Opfer gesehen und entdeckt haben. Und ich denke so gern an diesen Vers, doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, am ersten Tag der Woche, das ist ja der spezielle Tag des Gottesdienstes im Neuen Testament, der Tag des Herrn oder wörtlich der dem Herrn gehörige Tag, das ist von der frühesten Christenheit an, ist das der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag des Herrn Jesus, da waren auch die Gläubigen von Troas versammelt, um Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und Paulus sagt in 1. Korinther 16, dass man an diesem ersten Tag der Woche speziell auch Geld zurückstellen soll für Missionsgaben und so weiter. Ja, und an diesem Tag wird weltweit, wird in Gemeinden der Herr angebetet. Und jetzt ist es ja so schön, die Gläubigen in China, und man schätzt ja heute die wahren Gläubigen im Untergrund auf etwa 80 Millionen, die fangen schon viel früher an, am ersten Tag der Woche. Und wir schlafen noch da. Ja, hoffentlich den Schlaf des Gerechten, das ist schön. Aber die beginnen da schon, und dann dreht sich die Erde und von Osten her immer ein bisschen Zeit verschoben. Nach einiger Zeit kommen dann auch die Gläubigen in Tadschikistan dazu. Und da geht es weiter, und dann die Gläubigen in der Türkei und dann weiter, bis wir in Europa sind. Und die Amerikaner schlafen immer noch. Die sind ja einen Tag hinterher. Und trotzdem waren sie vor uns auf dem Mond. Aber so geht das rüber dann bis nach Amerika. Ist ja schön, dass hier nicht gesagt wird vom Norden bis zum Süden, sondern vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert werden. Man denke an Psalm 141, Vers 3. Lass vor dir bestehen, als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Ja? Das Rauchwerk wird dort geistlich übertragen mit dem Gebet. Reines Speisopfer, Anbetung des Herrn Jesus. Denn groß wird mein Name sein unter den Nationen, spricht der Ewige, der Heerscharen. Aber eben, dann kommt diese Prosastelle, ihr entweiht ihn. Nach diesem schönen Vers wechselt Gott plötzlich auf Prosa. Ja, das zeigt den Kontrast, was eigentlich mal sein wird mit den Heiden und was ist mit euch. Es ist so nicht poetisch. Und darum kommt dieser Wechsel hier. Aber ihr entweiht ihn, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und so weiter. Da ist jetzt noch bemerkenswert der Ausdruck, der Tisch des Herrn. Das ist eine Bezeichnung für den Altar in Jerusalem. Und wir haben das also auch schon gehabt in Kapitel 1, Vers 7. Am Schluss durch euer Sprechen, der Tisch des Ewigen und hier der Tisch des Herrn. Im Neuen Testament wird dieser Ausdruck aufgenommen, und zwar in 1. Korinther 10. In 1. Korinther 10, ab Vers 17 bis 22, wird über das Abendmahl, ab 14 bis 22 wird über das Abendmahl gesprochen. Und im Zusammenhang mit dem Abendmahl, mit Brot und Kelch, wird gesagt, Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir da stärker als er? Also hier wird gesprochen über den Tisch des Herrn in Verbindung mit dem neutestamentlichen Gottesdienst. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Also der Tisch des Herrn, das ist der Ort der Anbetung. So wie in Jerusalem das der Altar war. Aber der Jesus erklärt in Johannes 4, der Samariterin, dass die Stunde kommt, die ist jetzt, da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Wahrhaftig heißt, sie werden das nicht mehr symbolisch tun, wie man das im Alten Testament eben mit den Symbolen getan hat, sondern wahrhaftig, wirklich. Und mit geordnetem Leben in Geist und Wahrheit. Und so bezeichnet also Gott den Ort, wo man das Mahl des Herrn feiert, als seinen Tisch. Das ist der Ort, wo man Gemeinschaft hat mit Gott und das Volk Gottes auch untereinander. Aber Gott erwartet, dass wir mit einem geordneten Leben zu ihm kommen und dass wir nicht so das Billige bringen. Und da kann man sich fragen, wie bereite ich mich vor auf Gottesdienst, Anbetung im Zusammenhang mit dem Abendmahl? Ja, im Alten Testament musste man in den Stall gehen. Da musste man wieder mal die Tiere anschauen und musste es im Detail anschauen. Ist das ein Tier, das würdig ist, um geopfert zu werden? Und so ist es eben auch, man kann nicht anbeten plötzlich so aus dem Stegreif, aber man hat die ganze Woche nicht diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn gelebt. Und auch im persönlichen Leben Gott angebetet, den Vater angebetet, den Herrn Jesus gedankt für sein Opfer. Also wir müssen diese Heimarbeit machen im Stall und aussuchen, sodass wir bereit sind. Und dann kann der Herr eben gebrauchen, das, was in den Herzen vorbereitet ist, um dem Herrn zu bringen. So wie er das leitet, wie er das führt. Ja, und dann schließt eben das Kapitel wieder poetisch ab. Doch ich bin ein großer König, der Ewige der Heerscharen, und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen.